Herzlich willkommen zur Guten Morgen Stern-Sendung, den Kurzmeldungen am Montag, den 28. April. 8.000 Euro jeden Monat bis ans Lebensende. Was im ersten Moment wie ein Lottogewinn klingt, ist die Abfindung einer ehemaligen Direktorin des RBB des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Professor Claudia Notelle arbeitet schon seit 2016 nicht mehr für den RBB. Das Arbeitsgericht Berlin entschied nun, dass der Rundfunk Berlin-Brandenburg seiner 2016 ausgeschiedenen Direktorin weiterhin jeden Monat mehr als 8.000 Euro Ruhegehalt zahlen muss. Claudia Notelle, mittlerweile 61 Jahre alt, war beim RBB zunächst Chefredakteurin, dann Programmdirektorin. Ende 2016 schied die Journalistin aus, angeblich auf eigenen Wunsch. Notelle lehrt inzwischen als Professorin an der Hochschule Magdeburg-Stendal in Sachsen-Anhalt und bezieht dort jeden Monat rund 7.000 Euro Gehalt. Womöglich hing ihr Abschied mit dem Amtsantritt von Patricia Schlesinger als RBB-Intendantin im Juli 2016 zusammen. Auf alle Fälle verließ Claudia Notelle ihren alten Arbeitgeber mit einer Vereinbarung, von der die meisten Angestellten nur träumen können. Dafür, dass sie nicht für den RBB arbeitet, bekommt sie seither jeden Monat 8.437 Euro Ruhegehalt. Das Geld fließt bis an ihr Lebensende, wie ein RBB-Sprecher bestätigte. Obwohl solche Abfindungen für ausgeschiedene Führungskräfte beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk lange Zeit üblich waren, wurde das der neuen RBB-Führung zu viel. Die Führung rund um Ulrike Demmer, die 52-Jährige ist seit September 2023 im Amt, stellten die Zahlungen im Dezember 2023 ein und forderten sogar bereits überwiesenes Geld von Notelle zurück. Claudia Notelle reichte daraufhin Klage beim Arbeitsgericht Berlin ein und bekam nun Recht. Richterin Anke Weyreuther erklärte in ihrer Urteilsbegründung, der RBB habe nicht konkret nachgewiesen, dass solche Ruhegehaltszahlungen marktunüblich seien. RBB-Anwalt René Weißflog hatte vorgerechnet, dass Claudia Notelle bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung 4 Millionen Euro kassieren könnte. Durch ihr Ausscheiden habe sie Anspruch auf mehr Geld, wenn sie bis zur Rente als Programmdirektorin weitergearbeitet hätte. Die Kosten für das Bürgergeld scheinen ins Unermessliche zu steigen. Mit seinem Jobturbo wollte noch Sozialminister Hubertus Heil von der SPD die Ausgaben für das Bürgergeld drücken und mehr Stützeempfänger in Arbeit bringen. Doch neue Zahlen der Bundesagentur für Arbeit für 2024 zeigen, Heil ist mit seinem Ziel gescheitert. Und mehr noch, die Bürgergeldausgaben sind 2024 sogar um 10% gestiegen. Konkret stiegen die Ausgaben für die Stützeempfänger, Regelsatz und Sozialbeiträge um mehr als 2,5 Milliarden auf insgesamt 22,1 Milliarden Euro an. Obendrauf kommen noch die Kosten für beispielsweise Wohnen und Heizung. Sie legten bei der Bundesagentur für Arbeit um 1 Milliarde auf insgesamt 17,7 Milliarden Euro zu. Macht zusammen 39,8, also knapp 40 Milliarden Euro. Das sind 3,5 Milliarden Euro mehr als 2023, trotz des Jobturbos. Auch die Kommunen beteiligen sich an Unterkunftskosten. Sie mussten fast 400 Millionen Euro mehr ausgeben, insgesamt 6,9 Milliarden Euro. Das macht zusammen 46,7 Milliarden Euro Gesamtkosten. Die CDU will diese Entwicklung unbedingt stoppen. CDU-General Carsten Linnemann äußerte sich gegenüber der Bild-Zeitung: Einmal mehr zeigt sich, wie dringend dieses Bürgergeld abgeschafft werden muss. Die neue Regierung werde das schnell angehen, heißt es. Laut Linnemann sollen mehr Stützeempfänger künftig arbeiten. Wer sich weigert, obwohl er arbeiten kann, soll keine Stütze mehr beziehen. Ob sich das mit dem Koalitionspartner SPD überhaupt umsetzen lässt, das bleibt abzuwarten. In Hamburg wurde kürzlich gewählt und auch hier regieren die Grünen munter weiter. Und der neue Koalitionsvertrag der Grünen hat es in sich. Darin soll nun die Regelblutung der Frau enttabuisiert werden. Den einen oder anderen wird es überraschen, Männer können keine Regelblutung haben, das ist exklusiv dem weiblichen Geschlecht vorbehalten. Auf Seite 123 heißt es unter der Überschrift Gleichstellung von Frauen: Der Senat werde im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Beitrag zur Enttabuisierung der Menstruation leisten. Die Landesvorsitzende Mariam Blumenthal erklärt, das Thema betreffe die Hälfte der Gesellschaft, sei aber häufig insbesondere bei jungen Frauen mit viel Scham behaftet. Weil es aber gleichzeitig so viel am Wohlbefinden verändere, wolle man es zu einem Thema machen, über das man ganz selbstverständlich spricht. Wie der Senat das bewerkstelligen will? Blumenthal nennt verstärkte Information und Aufklärung an Schulen, Hygieneprodukte, die in öffentlichen Gebäuden wie Schulen zur Verfügung stehen, hier als Beispiele. Die grüne Landeschefin legt Wert darauf, dass der Punkt von beiden Parteien, also auch der SPD, in den Koalitionsvertrag aufgenommen wurde. Blumenthal: Wir knüpfen damit an einen Antrag der Regierungsfraktionen in der Bürgerschaft aus dem Jahr 2023 an, in dem wir ein Projekt an Schulen angestoßen haben. Dieses Projekt wurde inzwischen beendet und ausgewertet. Die Auswertung zeigt den großen Erfolg. Darum wollen wir da auch weiter dran knüpfen, so die Vorsitzende. Kritik an dem Punkt kommt aber von der CDU, die mit der SPD ebenfalls sondiert hatte. Die gesundheitspolitische Sprecherin Christine Christ, 35, äußert sich: Der Senat sollte sich vielmehr um die dringenden gesundheitspolitischen Themen der Stadt kümmern. Dazu zählt für mich eine niedrigschwellige ärztliche Versorgung in allen Stadtteilen. Rot-Grün an der Elbe will sich laut Koalitionsvertrag auch um den Gender Health Gap kümmern. In der Erforschung, Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten war in der Vergangenheit überwiegend der männliche Körper der Maßstab. Obwohl sich Krankheiten bei Männern und Frauen häufig unterschiedlich äußern, heißt es im Koalitionsvertrag. Hamburg wird nach dem Willen von Bürgermeister Peter Tschentscher und seiner grünen Partnerin Katharina Fegebank als zweites Bundesland überhaupt auch ein Landesantidiskriminierungsgesetz bekommen. Karl Lauterbach wäre so gerne Gesundheitsminister geblieben, jetzt muss er aber seinen Job abgeben. Der SPD-Politiker bezeichnete das Amt als seinen Traumjob, dem er sein Leben gewidmet habe. Kurz vor seinem Abschied als Bundesgesundheitsminister äußert Karl Lauterbach offen seine Enttäuschung über das bevorstehende Ende seiner Amtszeit. Zitat: Dass ich gern weitergemacht hätte, ist ja kein Geheimnis, erklärte der SPD-Politiker gegenüber dem Spiegel. Er habe sein Leben der Aufgabe gewidmet, schwere Krankheiten für Menschen vermeiden oder besser behandelbar machen zu können, so der scheidende Minister. Der Beruf sei für ihn der Traumjob gewesen. Meine Hoffnung ist, dass mein Amtsnachfolger die grundsätzlichen Probleme im Gesundheitssystem angeht, ließ Lauterbach weiter verlauten. Bis zum letzten Tag wolle er noch intensiv daran arbeiten, um möglichst viel anzustoßen und auf den Weg zu bringen. Auf die Frage, was er in Zukunft machen werde, erklärte der SPD-Politiker, dass er erstmal nachdenken werde. Klar sei jedoch, dass er auch weiterhin politisch präsent sein wird, immerhin gehört er auch dem neuen Bundestag an. Vor wenigen Wochen saß Lauterbach gemeinsam mit der ehemaligen Vorsitzenden des Ethikrats Alena Bück sowie den Virologen Alexander Kekulé, Hendrik Streeck und Jonas Schmidt-Schanasit bei Markus Lanz. Schon früh in der Sendung machte der scheidende Minister deutlich, dass er mit dem aktuellen Ton der Debatte nicht einverstanden ist. Das sät erneut Zweifel, die aus meiner Sicht überzogen sind, erklärte er. Gemeint waren Zweifel am Impfstoff und am staatlichen Umgang mit der Wahrheit während der Pandemie. Diese, so Lauterbach, würden uns aus meiner Sicht keinen Millimeter weiterbringen. Dass sie die Impfung einst bei Anne Will als nebenwirkungsfrei betitelte, schien den Minister nicht zu stören. Mittlerweile räumt er ein, dass die Impfung nur noch mehr oder weniger nebenwirkungsfrei sei. Doch wirkliche Einsicht zeigt er nicht. Von denjenigen, die sich infiziert haben, ist im Schnitt jeder Hundertste gestorben, erklärte Lauterbach. Bei der Impfung sei das viel weniger. Während Büchs die Impfung als nebenwirkungsfrei bezeichnete, setzte Lauterbach nochmal einen drauf. Die Wahrheit ist, es hat noch nie eine Impfung gegeben in der Geschichte der Menschheit, die so intensiv untersucht worden ist. Noch niemals. Markus Söder möchte keinen AfD-Politiker als Vorsitzenden im Haushaltsausschuss. Bericht aus Berlin: In der ARD äußert sich Markus Söder mit diesen Worten dazu.
Wenn Jens Spahn kandidieren würde, dann hätte er meine Sympathie und Unterstützung. Ich kenne ihn lange, schätze ihn auch sehr. Jens Spahn hat aber nicht etwa, wie es so gesagt wurde, jetzt gesagt, wir wollen eine Veränderung bei der AfD. Denn im Endeffekt ist es ja so, dass auch, da bin ich fest überzeugt, ich mir nicht vorstellen kann, dass in Ausschüssen AfDler groß gewählt werden. Es entscheiden halt die zuständigen Abgeordneten im Ausschuss, ob sie jemanden wählen. Und beim Vizepräsidenten am Bundestag haben wir klar gemacht, dass es keinen Vizepräsidenten gibt. Es der AfD, das fand ich richtig. Ich gebe auch zu, ich habe mich da von Anfang an sehr dafür stark gemacht.
Würden Sie das bei den Ausschüssen anders sehen? Wären Sie einverstanden, so wie es Jens Spahn auch sagt, die ganz normal zu behandeln und eben der AfD zum Beispiel auch den Haushaltsausschuss zu überlassen?
Ich bin da sehr, sehr zurückhaltend. Ich glaube nicht, dass das eine sehr gute Idee ist.
Also das ist im Prinzip für die CSU-Abgeordneten gilt das Gleiche, wie als zum Beispiel auch Lars Klingbeil für sich sagt, er wird keinen Arm heben für einen AfD-Ausschussvorsitzenden.
Natürlich.
Außerdem riet Markus Söder der Union dazu, dringend Distanz zur AfD zu wahren. Zitat: Alle, die meinen, es würde der Union nützen, täuschen sich. Für die AfD ist die Union der Todfeind. Sie wollen die Union zerstören, warnte er. Zudem werde die AfD in etlichen Bundesländern beobachtet und sogar zum Teil als rechtsextrem eingestuft. Auch gäbe es Probleme bei den Parteispenden. Damit distanzierte sich Söder von Jens Spahns Vorstoß, mit der AfD bei organisatorischen Fragen im Bundestag wie mit jeder anderen Oppositionspartei umzugehen. Zugleich bekräftigte Söder seine Unterstützung für den CDU-Vize als neuen Chef der Unionsfraktion im Bundestag. Ich kenne ihn lange, ich schätze ihn auch sehr. Vor einigen Tagen bekräftigte Jens Spahn seinen Vorstoß zu einer Art Normalisierung der AfD bei Markus Lanz erneut und wies auf Peter Böhringer, den ehemaligen Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, hin, dieser habe seinen Job okay gemacht.
Es gab ja während unserer letzten GroKo, da war ich Staatssekretär im Finanzministerium, im Haushaltsausschuss, einen Haushaltsausschussvorsitzenden, Peter Böhringer, den haben wir gemeinsam mitgearbeitet als Ausschussvorsitzenden. Und der hat das jedenfalls in dem Ausschuss, mir sind keine größeren Beschwerden bekannt, okay gemacht.
In der Geschichte der Bundesrepublik übernahm die stärkste Oppositionsfraktion meist den Vorsitz im Haushaltsausschuss. Und auch die AfD stellte zwischen 2018 und 2021 mit Peter Böhringer den Vorsitzenden, nachdem sie als drittstärkste Kraft in den Bundestag eingezogen war und eine Regierung aus Union und SPD gebildet wurde. In den darauffolgenden Wahlperioden wurden keine AfD-Politiker mehr zu Ausschussvorsitzenden gewählt. Wir schaffen das Heizungsgesetz der Ampel ab. So lautete das Versprechen der Union. Doch ein Gutachten im Auftrag der CDU-CSU-nahen Klimaunion kommt nun zu dem Schluss, die Systematik darin könne man nicht einfach über Bord werfen. Fällt Merz nun nach dem Schuldendeal bei einem weiteren zentralen Vorhaben um? Der scheidende CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann hat in dieser Woche ein Gutachten vorgestellt, in dem die verbindlichen rechtlichen Vorgaben für die Klimapolitik Deutschlands analysiert werden. Titel: Rote Linien des Rechts im Klimaschutz. In Auftrag gegeben hat es die CDU-CSU-nahe Klimaunion, deren Vorsitzender Heilmann selbst ist. Einer der beiden Verfasser ist der renommierte Verfassungsrechtler Gregor Kirchhoff. Das Ergebnis des Gutachtens fasst Heilmann gegenüber Welt so zusammen: Man wird Änderungen am sogenannten Heizungsgesetz machen können, aber die gesamte darin enthaltene Systematik über Bord werfen, das wird nicht gehen. Genau das hatte aber Unionskanzlerkandidat CDU-Chef Friedrich Merz angekündigt. Heilmann kontert: Es gibt einschlägige Urteile des Europäischen Gerichtshofs, des Bundesverfassungsgerichts, des EU-Menschenrechtsgerichtshofs, die Rückschritte beim Klimaschutz ausschließen. Das gilt auch für einzelne Gesetze. Heilmann interpretiert das Gutachten weiter: Niemand muss seine alte Heizung herausreißen, aber wir werden den Leuten nicht versprechen können, dass sie nun wieder in ihrem Keller tun können, wozu sie Lust haben. Das Heizungsgesetz bleibt, vielleicht entschärft, aber definitiv nicht abgeschafft. Wer auf radikale Korrekturen gehofft hatte, so wie es versprochen wurde, der wird enttäuscht werden. Die Verhandler von Union und SPD ringen um Reformen, doch die Richtung ist klar. Der Klimaschutz ist gesetzt. Deutschland muss handeln. Für viele Bürger heißt das neue Heizsysteme, strengere Vorgaben und das Ende einer Autonomie, einer Entscheidungsfreiheit im eigenen Keller. Die Ära des freien Heizens ist vorbei. Klimaschutz, vermeintlicher Klimaschutz, schreibt nun alle Regeln vor. Verliert die AfD ihre Bundesgeschäftsstelle in Berlin? Die Bild-Zeitung titelt: Ist die AfD bald obdachlos? Nach Bild-Recherchen soll die AfD ihre Bundeszentrale in Berlin räumen. Der Vermieter reichte Klage beim zuständigen Landgericht ein, weil die Partei ohne Genehmigung eine Wahlparty veranstaltete und ihr Logo auf die Hausfassade projizierte. Bereits kurz nach Einzug wollte die AfD Fahnenmasten, also politische Werbung, anbringen, was der Vermieter aber untersagt hatte. Am 6. März kündigte Vermieter Lukas Hufnagel fristlos alle Mietverträge. In der Kündigung heißt es, die Partei habe Hausfriedensbruch und Vermögensgefährdung begangen und sich rücksichtslos verhalten. Von der Wahlparty will der Vermieter erst aus den Medien erfahren haben. Die AfD sollte bis zum 31. März aus den Räumlichkeiten ausziehen, das tat diese aber nicht. Die Partei reagierte mit einem Brief, in dem sie unter anderem schrieb, dass der Vermieter mit politischen Veranstaltungen hätte rechnen müssen. Und sie verteidigte sich weiter, die Projektion sei nur klein und kurzweilig gewesen, Beschwerden anderer Mieter habe es zudem nicht gegeben. Dass die Veranstaltung nicht angemeldet wurde, sei lediglich ein Versehen gewesen. Als Entschuldigung bot die Partei 10.000 Euro an, auch für künftige Fälle. Der Vermieter lehnte das Angebot als zynisch ab und reichte eine Räumungsklage ein. Laut der Klageschrift wolle die AfD das Grundstück weiter günstig für Veranstaltungen nutzen, da sie anderswo kaum Räume bekomme. Das waren die Meldungen am Morgen. Falls ihr hier auch in Zukunft nichts verpassen möchtet, dann könnt ihr mir hier sehr gerne folgen. Diese Sendung gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Wir hören uns hier morgen früh wieder pünktlich um 7. Ich sage tschüss und bis dahin macht's gut.